Guten Morgen, heute kommt ja Teil 2, kein lauer Lachs. Und für die, die letzte Woche nicht da waren, erwähne ich nochmal, dass Lachse zum Laichen zurück an ihren Geburtsort schwimmen. Und das bedeutet, dass, wie das Titelbild auch zeigt, ein paar springende Lachse. Also sie nehmen alle Mühe auf sich, um ihren Weg zu finden. Und deshalb das Thema, sei kein lauer Lachs. Wenn wir über Nachfolge Jesu nachdenken, wir beschäftigen uns ja im März und April damit, dass Jesus uns hilft, neue Prioritäten zu setzen. Und wenn Jesus uns in die Nachfolge ruft, dann sagt er, hinter mich, folge mir nach. Und man kann sich die Frage stellen, ist mir das, was Jesus sagt, nicht viel zu radikal? Auf jeden Fall kann ich kein lauer Lachs sein, wenn ich ihm folgen will gegen den Strom. Letzte Woche hatten wir eine Prioritätensetzung, die Jesus uns mit auf den Weg gibt, angesehen. Und zwar die aus Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Wir haben letzte Woche gesehen und verstanden, Gottes Gerechtigkeit ist eine ganz andere Art Gerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit nach menschlichem Empfinden ist gerade Gottes Gnade, die er jedem von uns schenkt, anbietet. Gottes Gerechtigkeit ist Gnade, Barmherzigkeit, der unbedingte Wille zur Umarmung. Dabei haben wir einen kurzen Blick in die Geschichte vom verlorenen Sohn, die Jesus erzählt hat, geworfen. Gott möchte in seiner Liebe, dass jeder Mensch bekommt, was er im Tiefsten verdient, aber sich eigentlich überhaupt nicht verdienen kann, nicht selbst verdienen kann. Und was jeder verdient, ist aus Gottes Sicht die Zugehörigkeit zu Gott, das Teilnehmen an Gottes Gemeinschaft, an Gottes Familie. Das ist ein Weg von Ausgrenzung weg hin zur Umarmung. Und Umarmung ist dabei nicht eine Umklammerung, sondern Umarmung sollen offene Arme zeigen, in denen sich Menschen sammeln können. Aber diese Umarmung ist immer wieder offen. Also es ist keine geschlossene Umarmung, die Gott da vornimmt. Aber diese Umarmung, Gottes unbedingter Wille zur Umarmung für alle, bedeutet dann auch eine ganz neue Freiheit. Und wir wollen uns heute anschauen, wie diese neue Freiheit denn verstanden werden kann, wie sie aussehen kann. Und ich möchte mit einem Text beginnen aus Johannes, aus dem Johannesevangelium Kapitel 8, die Verse 31 bis 36. In erster Linie sagt Jesus hier, es gibt eine neue Freiheit und zwar grundlegend von Sünde. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann gehört ihr wirklich zu mir. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Aber wir sind Nachkommen Abrahams und niemals Sklaven gewesen, wandten sie ein. Wovon sollten wir eigentlich befreit werden? Jesus erwiderte ihnen, ich sage euch die Wahrheit, jeder, der sündigt, ist ein Gefangener der Sünde. Ein Sklave kann sich nicht darauf verlassen, dass er immer in dem Haus bleibt, in dem er arbeitet. Dieses Recht hat nur der Sohn der Familie. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Zunächst stellt Jesus in diesem Text klar, dass er der Schlüssel zu wahrer Freiheit ist. Wahre Freiheit gibt es nur bei Gott und durch Gott. Wir Menschen sind von Natur aus gottlos. Wir sind nicht natürlicherweise in einer Beziehung zu Gott. Und deshalb sind wir vielfach anders abhängig. Nur Jesus, der Sohn Gottes, kann uns befreien von allem, was uns irgendwie knechtet. Und nur er ermöglicht den Zugang zu Gott. Jesus hat deshalb über sich gesagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und niemals zum himmlischen Vater kommen kann, als durch ihn. Also das Erste, was wir mitnehmen aus diesem Text ist, Jesus ist der Garant unserer Freiheit. Indem wir uns auf Jesus als Wahrheit einlassen, treten wir in einen Prozess innerer Befreiung. Die Wahrheit ist eben kein System, kein Regelwerk, sondern eine Person, Jesus Christus, der die vollkommene Liebe ist. Jesus ist das Wort an uns. Jesus ist Gottes Wort an uns, Gottes Angebot an uns. Und wenn es darum geht, Jesus als Wahrheit zu erkennen, dann ist das eben nicht kopflastig gemeint, wie wir oft dieses Wort verstehen. In der Bibel heißt das Wort erkennen Intimität, Ganzheitlichkeit. Wer also sich nicht nur theoretisch und wissensmäßig, verstandesmäßig, sondern ganzheitlich auf Jesus einlässt, sich mit ihm verbindet und ihm so Schritt für Schritt nachfolgt, der wird frei. Erkennen ist ein Verbindungs-, ein Verschmelzungsprozess. Also wer sich mit Jesus verbunden hat oder verbinden lässt, wer ihm liebt und folgt, der kann nicht mehr hinter das zurück und nicht über das hinaus, was Jesus als Gottes Zusagen und Vorstellungen verkündet. Aber Freiheit erfahren wir erst in diesem Einlassen auf ein Leben mit Jesus. Die gläubigen Juden waren verwundert, dass Jesus meinte, sie wären ohne ihn nicht frei, versklavt an die Sünde. Sünde, davon hielten sie sich doch gerade fern. Das war doch nicht ihr Problem. Wovon sollten sie frei werden? Viele von ihnen lebten doch schon rein äußerlich, seit Generationen hohe Standards. Sie bemühten sich und manche sogar noch um Verschärfung dieser hohen Standards. Jesus bringt eine neue Art Freiheit, und zwar Freiheit von tatsächlicher Verunreinigung. In einem Text, Markus Evangelium Kapitel 7, die Verse 14 folgende, beleuchtet Jesus diese neue Freiheit von tatsächlicher Verunreinigung und er nimmt eine Umbenennung vor, was tatsächlich verunreinigt und was nicht. Da kamen, das ist am Anfang des Kapitels zu lesen, Pharisäer und Schriftgelehrte zu Jesus und entdeckten, dass die Nachfolger Jesu die bestimmten Reinheitsvorschriften und Speisevorschriften nicht hielten, sich zum Beispiel nicht die Hände vorm Essen wuschen und solche Dinge, die ja grundsätzlich auch ganz sinnvoll sind. Aber sie monierten das und fragten, warum sich Jesu Jünger an diese äußeren Regeln nicht hielten. Und Jesus sagt dann ab Vers 14, hört, was ich euch sage und begreift doch nicht, was ein Mensch zu sich nimmt, macht ihn unrein, sondern das, was er von sich gibt. Denkt genau darüber nach, was ich euch gesagt habe und richtet euch danach. Und dann ein paar Verse später spricht er nochmal mit seinen Freunden, die nachfragen, ja, wisst ihr nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn was ihr esst, geht nicht in euer Herz hinein, es kommt in den Magen und wird wieder ausgeschieden. Damit wollte Jesus sagen, dass im Grunde jede Nahrung rein ist. Und er fügte noch hinzu, was aus dem Innern des Menschen kommt, das lässt ihn unrein werden. Denn aus dem Innern, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken. Und die machen die Menschen vor Gott unrein. Damals ging es darum, zur Zeit Jesu, welche Tiere man wann und wie essen darf oder später in der Urgemeinde, ob man auch auf dem Markt Fleisch kaufen und essen darf, das vorher irgendwelchen Göttern geweiht war. Aber auch heute dreht sich doch ganz viel um Ernährung, um die richtige Ernährung. Und dafür kann man dann auch Argumente der Gesundheit oder der Ethik oder des Glaubens anführen. Wo kommt das Essen her? Wie wurde es behandelt? Wurde die Arbeit dafür überhaupt fair entlohnt? Wurde das Nahrungsmittel eventuell auf irgendeine Weise vielleicht sogar spirituell missbraucht? Sagen wir mal bependelt, besprochen, was auch immer. Und wer hält hier was für rein und für unrein? Und durch wen oder was werde ich womöglich selbst unrein, wenn ich damit in Berührung komme? Wenn wir nach den Motiven damals und heute fragen, dann schwingt zumindest häufig das Motiv der Angst mit. Und es ist wichtig, dass wenn wir Befürchtungen und Ängste bei uns als Motive empfinden oder entlarven, dass wir uns klar machen, dass Angst nichts ist, was von Gott kommt und nichts, wozu Gottes Geist uns leitet. Ganz im Gegenteil, Gottes Liebe treibt alle Furcht aus. Ebenfalls brauchen Christen nicht Angst vor Bestrafung haben. Das ist ja die allergrößte Gnade, die wir begreifen können, dass jede Strafe auf Jesus liegt, damit wir Frieden haben. Christen sind sozusagen nicht bestrafbar. Es gibt für einen Christen keine Strafe mehr. Und es ist traurig, wenn Christen immer noch in diesen Bestrafungsszenarien leben und befürchten, dass sie bestraft werden von einer Gruppe, von Gott, von wem auch immer. Und sich am Ende, wenn sie das vielleicht nicht erleben, damit dann überhaupt eine Bestrafung hergestellt ist, selbst bestrafen und von Gemeinschaft isolieren, weil sie in diesen Kategorien denken. Jesus wollte dieses ganze System von Bestrafung brechen und uns in eine neue Freiheit bringen. Für Christen gibt es keine Bestrafung mehr. Natürlich müssen wir die Folgen in unserem Leben tragen von dem, was wir tun. Das ist selbstverständlich, aber das ist keine Bestrafung mehr von Gott. Natürlich, wenn wir straffällig werden vor unserem Gesetz, dann kann das sein, dass wir ins Gefängnis kommen, aber das ist dann eine menschliche Art der Bestrafung. Wir leben als Christen nicht mehr unter einer geistlichen Art von Gott kommenden Bestrafung oder bestrafen uns gegenseitig. Es ist also eine ganz neue Art von Freiheit, dass es von Gott her den unbedingten Willen zur Umarmung gibt. Und dass es in dieser Umarmung keine Bestrafung gibt, vor der man sich noch fürchten braucht. Die Reinheitsvorschriften des Alten Testamentes sollten Gottes Heiligkeit verdeutlichen und den Ernst von Verfehlung, wie dadurch Beziehung kaputt geht. Sünde führt zum Tod und dieser Tod schneidet uns unweigerlich vom Leben ab. Und durch diese tiefe Einsicht, die wir gewinnen können, durch die Texte, die wir im Alten Testament lesen, über Heiligkeit und die Macht, zerstörerische Kraft von Sünde, soll dann offenbar werden, wie gewaltig Gottes Gnade ist, dass er durch Jesus eine Möglichkeit der Umarmung für uns schafft. Dass eben die Macht der Sünde und des Todes unser Leben nicht mehr brechen braucht. Eine ganz neue Freiheit wird ermöglicht. Aber ich denke, dass wir nur, wenn wir die Macht von Sünde, wenn wir das Zerstörerische in der ganzen Kraft verstehen, uns überhaupt die Gnade und die Freiheit, die uns von Gott geschenkt wird, deutlich wird. In Palästina zur Zeit Jesu beschäftigte man sich sehr viel mit diesem Thema Reinheit und Unreinheit. Und Sünder waren nicht nur die Bösen, sage ich mal, sondern auch gesellschaftliche Außenseiter, Menschen, die etwa einem Gewerbe nachgingen, das man verachtete, oder Heiden, zum Beispiel die Römer, die Besatzungsmacht, oder die Samaritaner, Andersgläubige, jene, die nicht das Gesetz genau so hielten. Und die Lösung war dann, die man gefunden hatte, dass ein Gerechter sich einfach von all diesen Menschen fernzuhalten hatte. Ihre Gegenwart allein verunreinigte schon, weil sie unrein waren. Und man hatte nicht nur Verachtung für diese ganzen Unreinen, sondern auch Angst vor Ansteckung. Deshalb wollte jeder möglichst klare Grenzen haben, denn klare Grenzen, das Ausgrenzen diente der eigenen Beruhigung. Und dazu kam dann noch, wenn man gut war in diesem Bewegen dieser engen Grenzen, dann konnte man stolz auf sich sein. Und dann konnte man auch auf die anderen herabsehen. Es ist ja immer schwierig, wenn wir unseren eigenen Selbstwert damit aufbügeln, dass wir andere brauchen, die wir schlecht darstellen. Und nun kam Jesus. Und er hebelte das gesamte Konzept von Sünde aus, weil er alle Ausgegrenzten offensichtlich und auch noch gerne berührte. Jesus hatte überhaupt keine Berührungsängste mit denen, die bisher als unrein galten. Ja, er pflegte mit ihnen sogar Tischgemeinschaft. Das war die engste Gemeinschaft, die man pflegen konnte. Zu den zentralen Zügen seines Auftrags und Dienstes gehörte gerade die Gemeinschaft mit den Unreinen. Und damit überschritt er alle sozialen und religiösen Grenzen. Indem Jesus diese ganzen ausgegrenzten, als unrein abgestempelten Menschen in die Arme schloss, entlarvt er auch die Sündhaftigkeit der Menschen und der Systeme, die diese Menschen ausgeschlossen hatten. Das System der Sorge um Reinheit und das Streben nach falsch verstandener äußerer Reinheit ist immer gefährlich. Wie dämonisch eine Politik der Reinheit aussehen kann, hat unsere Welt im letzten Jahrhundert reichlich erleiden müssen. Zur Zeit Jesu und auch heute ist es eine Versuchung, lieber die Welt von allem möglichen Unreinen rein halten zu wollen, als das eigene Herz vom Bösen zu reinigen, das andere vertreibt und sich weigert, Unreinen zu helfen, rein zu werden. Es wäre jedoch ein Fehler, aus der Barmherzigkeit Jesu mit denen, die gesellschaftliche Grenzen übertreten hatten, nun zu folgern, dass Jesus damals schon der große Prophet unserer heutigen Postmoderne gewesen wäre. Jesus sprach zum Beispiel die Frau nicht von der drohenden Steinigung frei, weil er ethisch liberaler gewesen wäre. Nein, er sorgte dafür, dass sie nicht bestraft wurde, damit seine Gnade sie erreichen konnte, damit sie sich ändern konnte, damit da ein Raum war. Die Strafe konnte doch ihre Wiederherstellung überhaupt nicht bewirken, ihr nicht dienen. Jesus machte ihr zu ihrer Wiederherstellung das Angebot neuer Gemeinschaft. Aber er sagte auch ganz klar, indem er sie wieder in die Gemeinschaft einschloss, sündige hinfort nicht mehr, kehr um, ändere deine Gesinnung, lebe anders. Jesus lebte Inklusion, könnten wir heute modern sagen. Das ist ein sehr postmodernes Thema. Aber er verstand eben diese Inklusion nicht in diesem doppelten Sinne, dass für ihn Annahme die größte Tugend war und andererseits Intoleranz die größte Sünde gewesen wäre. Indem nämlich Jesus für sich in Anspruch nimmt, selbst die Wahrheit zu sein, stand er gerade gegen alle Beliebigkeit und Gleichgültigkeit auf, die heute so modern ist. Jesus ist mit seinem Wahrheitsanspruch zutiefst intolerant, aber er übertrifft alles und jeden in seiner Liebe, in seinem Angebot der Umarmung. Jesus verstand sich als Überbringer der Gerechtigkeit Gottes, als Überbringer der Gnade. Und als Überbringer der Gnade hat Jesus eben nicht nur anstößigerweise jeden, wirklich jeden, in die Gemeinschaft offener Tischgemeinschaft eingeschlossen. Mindestens ebenso anstößig war seine Forderung nach Umkehr, weil er sah, wie Sünde Menschen und Beziehungen zerstörte. Und deshalb mutete er allen das Angebot der Vergebung zu, dass sie es nötig haben. Das ist heute ziemlich unmodern. Jesus war nicht gekommen, um schlechte Verhaltensweisen aufzudecken. Das wäre ihm viel zu wenig gewesen. Er war gekommen, um Menschen durch Gemeinschaft mit ihm von ihren zerstörerischen Mustern heil zu machen und wiederherzustellen, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hatte. Jesus führte eine Neubenennung von Reinheit bzw. Unreinheit ein. Er sagte, keine Speise ist unrein. Die Trennung von reinem und unreinem Essen, das schafft bloß Grenzen zwischen euch. Oder der Blutfluss der jahrelang kranken und deshalb isolierten Frau, der ist nicht unrein. Er berührte sie und sagte zu ihr, meine Tochter. Indem Jesus das, was überall als unrein galt, gar nicht mehr als unrein gelten ließ, zielt er auf die Abschaffung dieses ganzen Ausgrenzungssystems. In der Gemeinde der Christen erlebte Petrus dann, wie Gott ihn direkt anweist, die Dinge, die Gott, der Schöpfer und Bewahrer seiner Schöpfung, rein gemacht hat, nicht als unrein erklären darf. Diese neue Erkenntnis bewegte Petrus dann, als Juden, was man damals nicht tat, in das Haus eines Römers zu gehen und mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Und es weitete sich sein Horizont, dass Gottes Umarmung und Perspektive viel weiter reicht, als er das bisher für möglich gehalten hatte. Jesus hat aber nicht nur das Etikett unrein entfernt das reinen Ding angehängt worden war, sondern er machte auch Menschen rein, die tatsächlich unrein waren. Menschen, in denen unreine Geister wohnten. Geister, die die Menschen von Gemeinschaft mit anderen abschnitten. Die mit sich selbst in einen Zwiespalt kamen. Solche Menschen wurden aus dämonischer Unterdrückung befreit und wieder in die Gemeinschaft eingefügt. Menschen, die sich in Schuld verstrickt hatten, Menschen wie zum Beispiel Zollbeamte, die anderen Schaden zufügten, um sich selbst zu bereichern. Oder Menschen, die sich wie Prostituierte selbst entwürdigten, um ein gutes Auskommen zu haben oder vielleicht einfach, um zu überleben. Menschen, die wie viele gewillt waren, ihre eigene Seele zu verlieren, um bloß ein Stück Welt zu gewinnen. Solche Menschen wurden von Jesus befreit. Ihnen wurde vergeben. Gottes Wiederherstellung sollte sie erreichen. Sie sollten verwandelt werden. Jesus lebte heilende Gemeinschaft. Und das ist die neue Freiheit, in die wir gerufen sind. Die Mission Jesu, sein Auftrag, unreine Menschen reinzumachen, zielte darauf ab, im Namen Gottes, des Erlösers und Neuschöpfers des Lebens, dessen Liebe keine Grenzen kennt, die Barrieren niederzureißen, die das Fehlverhalten aufgerichtet hatte. In Jesus Christus bricht Gottes neue Welt ein. Wollen wir Jesus in diese neue Freiheit folgen? Dass wir beginnen, mit unserer Sünde im Herzen zu brechen? Dass wir annehmen, dass wir frei werden können, innerlich von dem, was uns zerstört, was Beziehungen zerstört? Und wollen wir die Etiketten von Unreinheit entfernen und uns gleichzeitig dafür einsetzen, tatsächlich unreine, Schuldbeladene in unsere Gemeinschaft zu laden und sie dann nicht nur zu ertragen, sondern wirklich zu lieben, bis Gott sie wiederhergestellt hat und unsere Gebete erhört hat? Wollen wir wie Jesus alle Berührungsängste ablegen und heilende Gemeinschaft leben? Und wollen wir in dieser Hinsicht auch für die Reinheit unseres Herzens sorgen? In Römer 13, Vers 7 schreibt uns Paulus zu dieser neuen Freiheit: Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Wenn wir lieben wollen, müssen wir gegen Ausgrenzung aufstehen. Und die kann ganz verschiedene Formen haben. In extremen Fällen führt Ausgrenzung dazu, dass andere vertrieben, misshandelt, vielleicht sogar getötet werden. Das ist dann Ausrottung, Eliminierung. Wie der unter die Räuber geratene Mann in der Geschichte, die Jesus erzählt, diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, so wurden Menschen in unseren Tagen in Ruanda oder Bosnien und wo auch immer auf der Welt tot und halbtot liegen gelassen. Das ist vielleicht die extremste Form von Ausgrenzung. Aber es gibt auch die harmlosere Form von Ausgrenzung, nämlich den Anpassungszwang. Du kannst bei uns überleben, sogar ganz gut, aber du musst werden wie wir. Du kannst dein Leben behalten. Hauptsache, du gibst unserer Gruppe deine Identität auf. Oder eine andere Form von Ausgrenzung ist Unterwerfung. Du bleibst gefällig an dem Platz, den wir dir zugewiesen haben. Das sind dann solche Machtkonstellationen, vielleicht zwischen Kollegen, in der Schule, in Familien. Bloß, dass sich keiner weiterentwickelt, anders entwickelt, sondern Hauptsache, er bleibt in der Schublade, in die wir ihn gesteckt haben. Und dann werden Abhängigkeitsverhältnisse geschaffen und wehe, jemand wird frei. Da verliert ja irgendwer an Macht. Im großen Stil finden wir sowas dann im Kastensystem Indiens oder in den früheren Apartheidsvorschriften Südafrikas. Aber manchmal finden wir das vielleicht auch in Schulklassen und irgendwelchen Cliquen. Und dann gibt es noch diese allgemeine, subtile Form von Ausgrenzung, die den anderen sich selbst überlässt. Wie der Priester und der Levit in der Geschichte vom barmherzigen Samariter wechseln wir dann einfach die Straßenseite und gehen weiter und kümmern uns einfach nicht, kümmern uns um unsere Angelegenheiten, weil wir abgestumpft sind. Weil wir vielleicht uns selbst nur der Unentrinnbarkeit dieser Zustände, die wir ja nicht geschaffen haben, ausgeliefert fühlen. Und dann ist eine Beruhigung für uns zu sagen, naja, auf der Straße zwischen Jerusalem und Jericho wird es immer Halbtote liegen geben. Und was kann ich da schon ändern? Wir machen uns in vielerlei Hinsicht schuldig, weil wir anderen Liebe schuldig bleiben. Wir uns sie vielleicht sich selbst überlassen. Und das sind die, mit denen wir ein Bett teilen oder eine Wohnung, ein Haus, ein Büro. Und vielleicht sind es auch die, denen wir nur flüchtig begegnen. Da, wo wir andere sich selbst überlassen, wo wir sie nicht mehr an unser Herz lassen, sondern unser Herz ihnen gegenüber auf irgendeine Weise verschließen, werden wir schuldig. Und Jesus ist gekommen, damit eine neue Freiheit entsteht, eine neue Sicht von Reichtum.